Dank, dass deine Worte ewig gelten und dass es auch für uns gilt und dass du uns was zu sagen hast. Amen.
Danke für den Lobpreis. Dein Wort gilt für alle Zeit und in das Wort wollen wir ein bisschen reinschauen heute Morgen auch. Wir sind im 2. Timotheus. Vielleicht kann noch jemand Bibel verteilen für die, die keine auf dem Handy haben oder dabei haben. Wir sind im 2. Timotheus, Kapitel 2 und heute haben wir ein bisschen einen längeren Text vor uns. Weiter Timotheus 2, ab Vers 14. Zweiter Timotheus 2, 14 bis 26. Also wir machen das Kapitel 2 fertig. Bringe dies in Erinnerung und bezeuge ernstlich vor dem Herrn, dass man nicht um Worte streiten soll, was zu nichts nütze ist als zur Verwirrung der Zuhörer. Strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Die unheiligen, nichtigen Schwätzereien aber meide, denn sie fördern nur noch mehr die Gottlosigkeit und ihr Wort frisst um sich wie ein Krebsgeschwür. Zu ihnen gehören Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie behaupten, die Auferstehung sei schon geschehen und so den Glauben etlicher Leute umstürzen. Aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel: Der Herr kennt die Seinen. Und jeder, der den Namen des Christus nennt, wende sich ab von der Ungerechtigkeit. In einem großen Haus gibt es aber nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, und zwar die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Wenn nun jemand sich von solchen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und dem Hausherrn nützlich, zu jedem guten Werk zubereitet. So fliehe nun die jugendlichen Lüste, jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Die törichten und unverständigen Streitfragen aber weise zurück, da du weißt, dass sie nur Streit erzeugen. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann, fähig zu lehren, geduldig im Ertragen von Bosheiten. Er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen worden sind für seinen Willen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Dein Wort ist lebendig und wir bitten, dass du wirkst durch dein Wort, dass du es uns lebendig machst und zu uns sprichst. Amen. Wie geht's euch mit dem Text? Habt ihr schon mal vorgelesen gehabt, vom letzten Mal ein bisschen weitergelesen, schon mal gehört oder denn jetzt gerade zum ersten Mal, seit längerem, mal wieder gehört? Wie wirkt der Text auf euch? Was löst der Text bei euch aus? Langweiliger Text? Vielseitig, steckt viel drin. Unbehagen vielleicht auch ein bisschen ungemütlicher Text, geht nicht so smooth runter, ein bisschen anstrengend ist er auch. Viele Imperative sind da drin. Ich habe die mal rausgepickt, in Vers 14 fängt es gleich an mit dem Imperativ. Bringe dies in Erinnerung und bezeuge ernstlich vor dem Herrn, dass man nicht um Worte streiten soll. Bringe in Erinnerung. Vers 15, strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Und 16 hinterher, die unheiligen, nichtigen Schwätzereien meide, denn sie fördern nur noch mehr die Gottlosigkeit. Dann Vers 22, So fliehe nun die jugendlichen Lüste, jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Und zuletzt 23, die törichten und unverständigen Streitfragen aber weise zurück, da du weißt, dass sie nur Streit erzeugen. Also sehr viele Imperative, tu das nicht, in beide Richtungen Imperative. Fliehe, jage nach, haben wir schon mal gehabt. Wer würde sagen, wenn er jetzt den Text so gehört hat, jawohl, cool, dass der heute Morgen dran ist. Ich freue mich auf diesen Text. Endlich Ende von 2. Timotheus. Der Fred freut sich, sehr schön. Hat er live, sehr cool. Der Text enthält drei Bilder. Eins steckt in Vers 15. Strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Also ein Bild ist der Arbeiter. Ein zweites Bild steckt in Vers 20 und 21. In einem großen Haus gibt es aber nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Und zwar die einen zur Ehre, die anderen zur Unehre. Wenn nun jemand sich von solchen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und im Haus her nützlich, zu jedem guten Werk zubereitet. Also das zweite Bild sind Gefäße, goldene und silberne oder hölzerne, irdene Gefäße. Und das dritte Bild, was drin steckt, ist in Vers 24. Da heißt es, ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann, fähig zu lehren, geduldig im Ertragen von Bosheiten. Das sind die drei Bilder, ein Arbeiter, Gefäße und ein Knecht. Auch nicht so die allerattraktivsten Bilder. Vor 3 Wochen hat Andreas gepredigt und er hat auch 3 Bilder gehabt. Nicht gucken, wer weiß die Bilder noch? Nicht Andreas. Wir sind Soldat. Wahnsinn. Applaus. 2. Timotheus 2, Vers 3, der Soldat. Und beim Soldat war das Merkmal, der sich nicht ablenken lässt von irgendwelchen Nachrichten von zu Hause, sondern er ist fokussiert. Der Soldat, der sich nicht ablenken lässt, der Wettkämpfer, der sich an die Regeln hält, in 2. Timotheus 2, Vers 4. Und der Ackermann, in 2. Timotheus 2, Vers 6, der sich müht, aber der dann Anspruch auf die ersten Früchte hat. Das waren die 3 Bilder vom Anfang von 2. Timotheus 2. Und jetzt sind wir am Ende. Also wir hatten am Anfang Soldat, Wettkämpfer und der Ackersmann. Schon auch anstrengende Bilder, keine Frage, aber so einen gewissen Status haben die noch. Heute nur der Arbeiter, das Gefäß und der Knecht. Also irgendwie schon ein bisschen eine Stufe drunter. In welchem Kontext steht der Text? Das wird, glaube ich, jeden Sonntag wiederholt, aber es ist sehr wichtig, das drin zu haben und so eine Art Brille aufzuhaben, mit der man auf diesen Text schaut. Ihr wisst es alle, Paulus schreibt den Brief an Timotheus, an seinen Sohn im Glauben. Das ist sein letzter Brief und Timotheus ist Gemeindeleiter in Ephesus. Und Timotheus ist keiner, der so über den Dingen schwebt, dem alles total leicht fällt, der vorausprescht mir nach, alle hinterher, sondern er ist eher vorsichtig, selbstkritisch. Und wenn man diese Brille aufhat, dann versteht man den Text, denke ich, richtig. Wenn man ihn aus dem Kontext rausreißt, kann man ihn leicht missverstehen. Und diese Brille ist auch eindeutig auf die Gemeinde gerichtet. Also es geht um Timotheus, der Gemeindeleiter, und um seine Gemeinde, um die Gemeinde allgemein. Das ist die Brille, mit der wir auf den Text schauen müssen. Es ist nicht so, dass Paulus so kurz vorm Ableben dem Timotheus nochmal richtig fett die Ohren langzieht, mach das, tu das nicht, sondern die Intention ist eine andere. Es geht ihm darum, Timotheus zu helfen, ihn zu coachen, ihn, dass er wachsen kann, Bedingungen zu geben, dass er wachsen kann, ihm zu helfen, dass er seine Aufgabe als Gemeindeleiter besser erfüllen kann und dass er sein Leben besser auf die Reihe kriegt. Das ist die Intention und das ist die Brille, mit der man auf diesen Text schauen muss. Und wenn man diese Brille aufhat, dann sind die Imperative nicht mehr ganz so wie ein Gesetz. So, du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren, jage nach, fliehe, mach das nicht. Sondern dann sind es, wenn man diese Brille aufhat, sind es weise Ratschläge von Paulus an den Timotheus. Vers 14, bringe dies in Erinnerung und bezeuge ernstlich vor dem Herrn, dass man nicht um Worte streiten soll, was zu nichts nütze ist als zur Verwirrung der Zuhörer. Was ist der Ratschlag von Paulus? Ich weiß nicht, in welchen Kreisen ihr so unterwegs seid, hier in der Gemeinde und auch woanders. Das kann einem durchaus begegnen, solche Kreise, in denen die Bibel auseinandergenommen wird. Verse plötzlich nicht mehr das bedeuten, was sie scheinbar bedeutet haben, entweder ins Liberale oder auch in die andere Richtung. Mir ist kein Fachbegriff eingefallen, ich habe es mal mikroskopische genannt, also so mit der Lupe und nochmal eine Lupe drauf, auf einzelne Wörter zu schauen. Jedes Wort auf die Goldwaage und hier die hebräische Wurzel und da der griechische Urtext und da quasi auch Bibelstellen die Bedeutung zu verändern. Natürlich ist es interessant, die Griechisch zu können und Hebräisch zu können. Ich kann es leider nicht. Aber es steckt auch eine Gefahr drin, zu sehr ein Gewicht zu legen auf einzelne Kleinigkeiten und dadurch den großen Rahmen zu verlieren. Und ganze Lehren aufzubauen auf einzelnen Vokabeln, was dann sehr wackelig ist. Und Paulus sagt, bringe dies in Erinnerung und bezeuge ernstlich vor dem Herrn, dass man nicht um Worte streiten soll, was zu nichts nütze ist, als zur Verwirrung der Zuhörer. Strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Die unheiligen, nichtigen Schwätzereien aber meide, denn sie fördern nur noch mehr die Gottlosigkeit und ihr Wort frisst um sich wie ein Krebsgeschwür. Zu ihnen gehören Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie behaupten, die Auferstehung sei schon geschehen und so den Glauben etlicher Leute umstürzen. Also Paulus ist sehr deutlich, sowas erzeugt Verwirrung. Er sagt, es ist unheiliges, nichtiges Geschwätz in Vers 16. Diskussion im Kreis herum. Und er vergleicht es mit dem Krebsgeschwür. Fängt klein an, wächst schnell und zerstört. Dann wird der Hymenäus genannt, auch den haben wir schon mal gehabt im ersten Timotheusbrief. Ich möchte nicht mehr auf ihn eingehen, aber das fatale Ende in Vers 18. Paulus sagt, am Ende der Glaube etlicher Leute wird umgestürzt. Durch diese, ja, vielleicht banale, klein Wortbetonung, wird der Glaube umgestürzt. Deshalb ist Paulus so vehement, weil es Ewigkeitsbedeutung hat. Der Glaube von etlichen Leuten wird umgestürzt und der weise Rat von Paulus ist, biete diesem Geschwätz Einhalt. Das ist Gift für die Gemeinde. Was soll Timotheus stattdessen tun? Vers 15, strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Also das Wort der Wahrheit recht teilen. Das Wort der Wahrheit ist Gottes Wort, ist die Bibel, auch wenn sie damals, als Paulus es geschrieben hat, noch nicht in der Form vorlag. Das Wort der Wahrheit recht teilen. Manche übersetzen auch austeilen, also das Wort der Wahrheit recht austeilen, oder in gerader Richtung schneiden. Das ist das Wort. Und da merkt man irgendwie, das ist ein Spannungsfeld. Also wir sollen nicht in Wortspalterei verfallen, im Klein-Klein uns verstricken, aber wir sollen das Wort der Wahrheit schneiden, in gerader Richtung schneiden. Was bedeutet das? Also nicht klein-klein, aber schneiden. Also ich denke, das Wort der Wahrheit schneiden heißt, es richtig auszulegen, es richtig anzuwenden, und man kann das Wort schneiden und man kann mit dem Wort schneiden. Das Wort Gottes ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert, also auch alles am Wort Gottes zu prüfen, mit dem Wort schneiden und auch das Wort zu schneiden. Über Esra heißt es in Nehemia 8, Vers 8, als sie so das Wort Gottes wieder entdeckt haben, und sie lasen aus dem Buch des Gesetzes Gottes deutlich vor und erklärten den Sinn, sodass man das Gelesene verstand. Das haben die damals gemacht, und ich denke, das ist das Wort schneiden, in Häppchen schneiden, die Leute verstanden haben. Und das andere steht in Apostelgeschichte 17, Vers 11, über die Menschen in Beröa. Da heißt es, diese waren edler gesinnt als die in Thessalonich und nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf, und sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhalte. Also da haben sie dann mit dem Wort geschnitten. Alles, was sie gesagt bekommen haben, am Wort geprüft und mit dem Wort Sachen weggeschnitten, die nicht passen. Prüften alles am Wort. Ich denke, das ist in rechter Weise schneiden oder austeilen von Gottes Wort. Der Fachbegriff ist Hermeneutik. Wie verstehe ich den Text so, wie er gemeint war, und wie wende ich ihn heute richtig an? Wenn wir das tun, wird unser Glaube nicht umstürzen, wie es durch die falsche Lehre von Hymenäus und Philetus geschehen ist, sondern dann steht unser Glaube auf festem Grund. Vers 19, der feste Grund bleibt bestehen und trägt dieses Siegel, der Herr kennt die Seinen, und jeder, der den Namen des Christus nennt, wende sich ab von der Ungerechtigkeit. Damit haben wir einige Imperative abgehandelt und auch das erste Bild besprochen. Der Arbeiter, der das Wort schneidet, der es richtig versteht und es richtig auslegt. Das zweite Bild, Vers 20 bis 23. In einem großen Haus gibt es aber nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, und zwar die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Wenn nun jemand sich von solchen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und dem Haus Herrn nützlich, zu jedem guten Werk zubereitet. Und 22 und 23 auch noch. So fliehe nun die jugendliche Lüste, jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Die törichten und unverständigen Streitfragen aber weise zurück, da du weißt, dass sie nur Streit erzeugen. Denkt an die Brille, mit der wir auf den Text schauen. Der Blick ist auf die Gemeinde gerichtet, auf Timotheus als Gemeindeleiter und die Gemeinde. Es geht nicht um Menschen außerhalb der Gemeinde. Das kann man auch an dem Bild erkennen. Es geht um einen Haushalt. In einem großen Haus gibt es nicht nur goldene und silberne Gefäße, und es wird von dem einen Hausherrn gesprochen. Also ich denke, es ist die Gemeinde gemeint. In einem großen Haus gibt es nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, und zwar die einen zur Ehre, die anderen zur Unehre. In der Gemeinde. Unglaublich. Hölzerne Gefäße in der Gemeinde. Ich kämpfe mich zurzeit in der Bibellese durch die 5 Bücher Mose, bin schon ziemlich am Ende, aber Gefäße sind da sehr gut behandelt, was reine Gefäße, unreine Gefäße angeht. Ich möchte die Bibelstellen jetzt nicht alle rausziehen, ich fasse es komprimiert zusammen. Ein Gefäß ohne Deckel wird schneller unrein als ein Gefäß mit Deckel. Wenn ein irdenes oder tönernes Gefäß aus irgendeinem Grund, es gibt viele Gründe, wie so ein Gefäß unrein werden kann, wenn es unrein wird, ein irdenes, tönernes Gefäß, dann muss man es zerbrechen. kaputt machen. Wenn ein hölzernes Gefäß aus irgendeinem Grund unrein wird, kann man es reinigen, gibt es Vorschriften. Und metallene Gefäße kann man ebenfalls reinigen. Goldene, silberne Gefäße kommen eigentlich nur in Zusammenhang mit dem Tempel vor. Sie sind heilig für den heiligen Dienst im Tempel. Ich denke, diese Logik hat Paulus im Kopf, wenn er hier von Gefäßen spricht. Offensichtlich gibt es in der Gemeinde, auch hier bei uns, goldene, silberne Gefäße und hölzerne, irdene, die einen zur Ehre, die anderen zur Unehre. Im Neuen Testament gibt es das Gleichnis vom Unkraut und Weizen, wo ein Bauer sät und danach kommt der Feind und sät auch, aber er sät Unkraut auf das gleiche Feld. Und als die Knechte das sehen, wollen sie das Unkraut rausreißen, aber der Herr sagt, Matthäus 13, Vers 30, lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und zur zweiten Ernte will ich den Schnittern sagen, lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, dass man es verbrenne, den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Lasst beides zusammen wachsen und am Schluss bei der Ernte wird das eine verbrannt und das andere hat Frucht gebracht. Auch hier wäre es im Bild so, ein hölzernes Gefäß würde verbrennen, während ein goldenes, silbernes Gefäß bestehen bleiben würde im Feuer. Es geht bei den Gefäßen um Reinheit und es geht darum, was Bestand hat. Und es geht darum, dass es mitten in der Gemeinde passiert. Dann generell, Gefäß ist per se erstmal leer. Ein Gefäß ist leer. Wenn wir Gefäße sind, dann ist die Frage, mit was füllen wir uns? Mit was werden wir gefüllt? Der Sinn eines Gefäßes ist, gefüllt zu werden. Ich lese nochmal ab Vers 21. Wenn nun jemand sich von solchen reinigt, der wird ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und dem Hausherrn nützlich zu jedem guten Werk zubereitet. So fliehe nun die jugendlichen Lüste, jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Die törichten und unverständigen Streitfragen aber weise zurück, da du weißt, dass sie nur Streit erzeugen. Was ist der Ratschlag von Paulus? Halte dich fern von solchen unreinen Gefäßen. Dann wirst du deinen Zweck erfüllen können, zu jedem guten Werk bereit sein. Das Fliehen und Nachjagen haben wir schon mal in einer anderen Predigt behandelt. Möchte ich nicht mehr drauf eingehen. Törichte, unverständige Streitfragen sollen wir zurückweisen. Jesus wurde in seiner Zeit hier auf der Erde unglaublich oft mit törichten Streitfragen konfrontiert. Ganz oft in den Evangelien die Frage, darf man am Sabbat heilen? Das kam richtig oft. Und da kann man über die Frage kann man diskutieren. Darf man das tun? Darf man das tun am Sabbat? Bibelstellen, die den Sabbat hochhalten gegenüber Bibelstellen, die vielleicht mehr Barmherzigkeit drin haben oder den eigentlichen Sinn vom Sabbat sehen. Kann man Bibelstellen gegeneinander ausspielen? Aber das macht Jesus nicht. Jesus reagiert auf zwei Weisen auf diese Fragen. Erstens, er tut es einfach. Er heilt einfach am Sabbat. Und zwar richtig oft. 6 Personen werden namentlich genannt, die am Sabbat geheilt werden. Und was er auch oft macht, ist eine Gegenfrage zu stellen. Also er wird konfrontiert mit dieser Frage, darf man am Sabbat heilen? Und er antwortet, ich lese 2 Möglichkeiten vor. Beim Mann mit der verdorrten Hand in Matthäus 12, Vers 11 bis 12. Antwortet er sprach zu ihnen, welcher Mensch ist unter euch, der ein Schaf hat und wenn es am Sabbat in eine Grube fällt, es nicht ergreift und herauszieht, wie viel mehr ist nun ein Mensch wert als ein Schaf, darum darf man am Sabbat wohl Gutes tun. Vergleicht den Mensch mit dem Schaf, wenn es in eine Grube fällt, wird es auch am Sabbat rausgezogen. Und eine zweite Antwort, die er gibt, ist bei der verkrümmten Frau in Lukas 13, Vers 15 bis 16. Der Herr nun antwortete ihm und sprach: Du Heuchler, löst nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe und führt ihn zur Tränke? Dieser aber, eine Tochter Abrahams, die der Satan, siehe, schon 18 Jahre gebunden hielt, sollte sie nicht von dieser Bindung gelöst werden am Sabbattag? Also vergleicht es mit dem Ochsen oder Esel, den man auch am Sabbat losbindet und trinken lässt. Vielleicht können wir davon Jesus lernen, selber klar zu sein, in dem, wie wir handeln. Jesus tut's einfach. Und bei Streitfragen eher mit einer Gegenfrage reagieren als mit Bibel-Kung-Fu. Das ist weise. Das war das zweite Bild, die Gefäße. Kommen wir zum dritten Bild, zum Knecht. Zum Knecht des Herrn, Vers 24 bis 26. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann, fähig zu lehren, geduldig im Ertragen von Bosheiten. Er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen worden sind für seinen Willen. So, Timotheus und wir sollen die Gesinnung haben wie ein Knecht. Und bei Knecht denke ich immer, und ihr vielleicht auch, an den Knecht par excellence, der Knecht schlechthin, Jesus. Wenn man das liest, ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, soll milde sein gegen jedermann, fähig zu lehren, geduldig im Ertragen von Bosheiten. Er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen. Also da kann man Jesus drin sehen. Das ist Jesus. Und wir sollen sein wie Jesus, wir sind Nachfolger von Jesus. Wir sind nicht die Herolde von Gott, so die Speerspitze seiner Operation. Wir sind nicht der seidene Faden, an dem alles hängt. Wir sind Knechte. Der Knecht macht seinen Job. Das Gute am Knecht ist, dass er eigentlich keine Verantwortung hat, außer das zu tun, was der Herr sagt. Das Projekt selber ist Sache des Herrn. Es ist Gottes Sache, ob die Widerspenstigen wieder zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, ob sie wieder nüchtern werden. Das ist eine große Entlastung für den Knecht. Timotheus, es ist nicht deine Verantwortung, solange du milde bist, solange du die Wahrheit lehrst, geduldig erträgst, zurechtweist, da wo was im Argen ist, solange ist alles in Ordnung. Nicht deine Verantwortung. Jetzt sind wir einmal durch den Text, haben die drei Bilder angeschaut. Der Arbeiter, der das Wort recht schneidet, die Gefäße, Golde, silberne, irdene, hölzerne, zur Ehre, zur Unehre und die Gefäße, die nützlich sein sollen. Und der Knecht, wo wir Jesus als Beispiel haben. Was ist das Schöne an dem Text? Ich finde schön, wie man es nimmt, kann man sagen, ist, er ist ehrlich. Er ist sehr ehrlich. Keine Schönmalerei, irgendwie die Gemeinde ist der perfekte Ort, nur perfekte Leute, der Himmel auf Erden. Jeder hat jeden lieb, alle sind immer einer Meinung. So ist es nicht. Ich bin jetzt schon über 10 Jahre Ältester hier in der Gemeinde. Manchmal kriegt man mit, was in anderen Gemeinden so abgeht. Seit kurzem darf ich bei der DMG im Vorstand beratend dabei sein und es ist echt unglaublich, was in der Gemeinde, in der weltweiten Gemeinde, auch hier bei uns eingeschlossen, was manchmal in der Gemeinde abgeht. Was da für Sachen passieren, da fasst man sich echt an den Kopf. Und unser Text sagt, das ist normal, Das ist normal. Das war schon immer so und es wird so sein, bis Jesus wiederkommt. In der Welt natürlich, dass die Welt verrückt spielt, keine Frage, aber auch in der Gemeinde. Lass uns da nicht verwundert die Augen reiben, sondern ein bisschen weiter vorne an der Nase packen. Solange wir hier auf der Erde sind, sind wir Arbeiter, die das Wort schneiden und teilen. Wir sind Gefäße, die sich reinhalten sollen, für gute Werke bereit sein sollen. Und wir sind Knechte, die wie Jesus milde sein sollen, ertragen, zurechtweisen. Und die Verantwortung für das Projekt Gemeinde liegt nicht bei uns, die Verantwortung liegt bei Gott. Die Verantwortung für die Gemeinde liegt bei Gott. Gott sei Dank. Amen.